Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Ulrich Achermann.
Mitten in der Altstadt von Bogotá liegt die Plaza Bolívar. Sie schafft einen harten Kontrast zu den weiß gekalkten Häuserwänden und roten Ziegeldächern des umliegenden Kolonialviertels. Die Weite, die wuchtigen neoklassischen Bauten machen aus dem Platz einen monumentalen Landesmittelpunkt. Hier stehen das Parlament, das Bürgermeisteramt von Bogotá, die Kathedrale und der Justizpalast. Ein Ort, den vor allem die Kolumbianer vom Land gerne besuchen. Einmal im Leben muss man hier gewesen sein. Lautes Palaver auf den Bänken in der Platzmitte. Die Besucher tauschen angeregt ihre Eindrücke aus und stärken sich mit Kaffee aus Thermoskrügen und mitgebrachten Brötchen. Damals, als Staatspräsident Juan Manuel Santos den großen Umbruch in der kolumbianischen Politik ankündigte, war das einfache Volk nicht dabei. Am 7. August 2010 waren auf der Plaza Bolívar rote Teppiche ausgerollt und dem konservativen Politiker Santos lauschten lateinamerikanische Präsidenten und andere Würdenträger. Er kündigte neue Schwerpunkte an. Mehr Rechtsstaatlichkeit im Kampf gegen die Guerilla, mehr soziale Gerechtigkeit.
La prioridad, la obsesión de mi gobierno será la generación de prosperidad social.
Er werde sich stark machen für breiten Wohlstand. Jede Stunde, jede Minute werde er dafür kämpfen, Armut, Elend und Arbeitslosigkeit zu überwinden. Floskeln könnte man meinen. Doch in diesem Fall steckt mehr dahinter. Ambition. Mit Santos ist einer aus dem gebildeten, urbanen Großbürgertum am Ruder. Einer, der den Ehrgeiz hat, Kolumbien aus der Gewalt und Rückständigkeit herauszulösen. Und als großer bürgerlicher Reformer in die Geschichte einzugehen. Zwei dieser Reformen sind diesen Januar in Kraft getreten. Sie betreffen den bürgerkriegsähnlichen Konflikt, der noch nicht überwunden ist. Dessen Opfer sollen entschädigt werden. Und Hunderttausende von Vertriebenen sollen ihr Land zurückerhalten, das ihnen vor allem von paramilitärischen Banden weggenommen worden ist. Bis 2014 sollen 2 Millionen Hektaren an die rechtmäßigen Besitzer zurückgehen. Das ist so viel wie die halbe Schweiz, aber doch nicht mehr als ein Viertel des ganzen geraubten Landes. Immerhin anerkennt Kolumbien damit, dass es gegenüber den insgesamt etwa 4 Millionen Opfern des Konfliktes in der Schuld steht. Alejandro Reyes, wichtigster Berater von Präsident Santos und intellektueller Autor der Landrückgabe, nimmt kein Blatt vor den Mund.
En el fondo se produjo una alianza de seguridad entre las fuerzas oficiales del Estado y los grandes propietarios, dentro de los cuales había muchos capos del narcotráfico.
In den letzten 30 Jahren habe sich der Staat im Kampf gegen die Guerilla mit den Großgrundbesitzern verbündet, von denen viele auch in den Kokainhandel verwickelt seien. Die Privatarmeen der Großgrundbesitzer hätten sowohl deren Besitz gegen die Guerilla verteidigt, als auch die illegalen Drogengeschäfte. Der Streit ums Land war vor bald 50 Jahren schon Geburtshelfer der FARC-Guerilla, ursprünglich eine Gruppe zur Selbstverteidigung von Kleinbauern, die von der Elite bekämpft wurden. Eine breite Bodenreform, das war ihr ursprüngliches Ziel. Doch bald begannen die Rebellen damit, Zivilisten zu entführen und sie legten Bomben. Auch mit ihrer aktiven Rolle im Kokainhandel verraten sie ihre Ideale. Heute ist die FARC eine kriminelle Bande. Juan Manuel Santos ist gleichwohl der erste Staatschef, der die historische und soziale Dimension des Konfliktes berücksichtigt. Ziel der Entschädigung und der Rückgabe von Land an die Vertriebenen sei es, die Gesellschaft zu versöhnen, den inneren Konflikt zu entschärfen. Neue Gewalt gegen die ländliche Bevölkerung werde nicht mehr geduldet. Ob von links oder rechts, die Armee werde die bewaffneten Gruppen radikal bekämpfen, verspricht Santos.
Los vamos a combatir con todo. A esa mano criminal, venga de donde venga, de la extrema izquierda a la extrema derecha, La vamos a contrarrestar con el puño de nuestra fuerza pública.
Überraschend ist, dass ausgerechnet Santos den eher sozial als ideologisch abgestützten Neuanfang sucht. Denn vor seiner Wahl zum Präsidenten war der heute 60-jährige Verteidigungsminister und ein grimmiger Krieger gegen die Guerilla. Die rechtskonservative Regierung seines Amtsvorgängers Álvaro Uribe reduzierte die Probleme Kolumbiens auf die FARC-Guerilla. Mit Verteidigungsminister Juan Manuel Santos kämpfte diese 8 Jahre lang mit derselben Inbrunst gegen die FARC, wie in den USA Joseph McCarthy einst Jagd auf Kommunisten gemacht hatte. Oppositionelle wurden pauschal als Sympathisanten der Guerilla verunglimpft, kampfmüde Paramilitärs bekamen Renten und Straffreiheit. Die FARC selbst ist seither schwer unter Druck, aber um den Preis vieler Menschenrechtsverletzungen. Der ehemalige Präsident Uribe wird sich womöglich noch vor dem Internationalen Strafgerichtshof ICC dafür zu verantworten haben. Zurück auf der Plaza Bolívar im Zentrum von Bogotá. Inzwischen ist sie fest in der Hand von Unzufriedenen, die Forderungen haben und dafür demonstrieren. Angestellte der Stadtwerke, die mehr Lohn wollen vom neuen Bürgermeister, sorgen mit Trillerpfeifen und Vuvuzelas für Lärm und Stimmung. Nicht ganz so schrill, mit religiösen Gesängen, macht auf den Treppen zur Kathedrale eine andere Gruppe auf sich aufmerksam. Die gut 100 Männer und Frauen halten Plakate in den Händen. Wir sind Opfer, wir haben nichts zu essen, heißt es. Oder wir wollen unser Land, wir fordern Gerechtigkeit. Es sind Leute von der Hacienda Las Pavas, einer Gemeinschaft weit weg im tropischen Tiefland. Kleinbauern, die zum Spielball gegensätzlicher Interessen geworden sind. Und zum Prüfstein dafür, wie ernst es Präsident Santos mit der Rückgabe von Land ist.
Tememos por nuestra vida porque no sabemos qué nos pueda pasar.
Wir haben Angst. Das Fernsehen hat uns bereits als Subversive verunglimpft. Und jetzt wissen wir nicht, was noch alles auf uns zukommt, sagt Edny Torres, der Sprecher der Gruppe.
No somos guerrilleros. Somos hombres de Dios, gente de paz. Y lo hemos demostrado porque desde que comenzó.
Wir sind keine Guerilleros, sondern einfache Kleinbauern und wir kämpfen gewaltlos dafür, unser Land zurückzubekommen. Seit wir 2003 zum ersten Mal vertrieben worden sind, haben wir niemandem etwas zuleide getan. Sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, das ist ein kluger Schachzug der Bauern. Denn wer als Guerillero abgestempelt ist, gilt in Kolumbien als Freiwild. Als Bauern bekannt zu sein, ist so etwas wie eine Lebensversicherung. Und je breiter das Publikum, desto größer ist auch die Möglichkeit, dass sich zuletzt tatsächlich Recht und Gesetz durchsetzen gegen den übermächtigen Gegner, die mit allen Wassern gewaschenen Palmölunternehmer. Sie sind die großen Gewinner, wenn Bauern vertrieben werden und oft direkte Auftraggeber der paramilitärischen Truppen. Ganze Monokulturen der afrikanischen Palme sind in Kolumbien entstanden, meist in Konfliktzonen. Der Agrodiesel, der daraus gewonnen und exportiert wird, sowie weitere 30 Palmölderivate bringen Milliarden ein. Das Geschäft des Jahrhunderts, wie die Zeitungen titeln. Damit hat auch der Fall Las Pavas zu tun. Die Gemeinschaft hat wohl das Gesetz auf ihrer Seite. Doch Teile der Justiz und der Staatsverwaltung sowie der mächtigste Palmölkonzern des Landes haben sich gegen die Bauern verschworen. Die Medien berichten fast täglich über den Fall.
En la finca Las Pavas vivían 123 familias por más de 10 años.
Familias campesinas por los predios de Las Pavas en el sur de Bolívar.
Um sich ein Bild zu machen von den Vorgängen in Las Pavas, muss man sich auf eine Expedition einlassen. Von Bogotá auf 2800 Metern über Meer geht es per Flugzeug zunächst hinunter ins tropische Tiefland. Barranca Bermeja am Magdalena-Fluss ist die erste Station. Hier steigt das Thermometer auf 36 Grad, die Luft ist träge und schwül. Bis vor einigen Jahren war die Stadt am Rio Magdalena ein gefährliches Pflaster. Im Hintergrund wirkte Ramón Isaza als Autorität. Der Platzhirsch befehligte eine paramilitärische Truppe mit 3 Brigaden. Die 3000 Söldner machten ausschließlich Jagd auf Zivilisten, die sie der Zusammenarbeit mit der Guerilla verdächtigten. Die Miliz hat sich 2005 aufgelöst. Ihr gebt Ruhe, der Staat garantiert euch Straffreiheit. Das war der Deal zwischen Ex-Präsident Uribe und den Paramilitärs. Ramoni Sassa residiert weiter unbehelligt in der Gegend. Kommandanten hingegen, welche über Details zum schmutzigen Krieg aussagen wollten und damit gewissen Politikern hätten gefährlich werden können, verfrachtete die Uribe-Regierung in die USA. Dort sind sie wegen Drogenhandels verurteilt, hinter Gitter und ruhig gestellt. In Barranca Bermeja gibt es Gummistiefel, Hängematte und Moskitonetz zu kaufen, die man für die Weiterreise braucht. Es ist noch dunkel, als Betrieb aufkommt am Flusshafen. Umständlich wird das Gepäck der 20 Reisenden auf dem Dach des Schnellbootes verstaut. Manche Passagiere verabschieden sich wortreich von ihren Angehörigen. Punkt 6 Uhr früh startet der Bootsführer die zwei starken Außenbordmotoren. Der Magdalena-Strom entspringt im Zentralgebirge Südkolumbiens und fließt Richtung Nordosten, bis er bei Barranquilla ins Karibische Meer mündet. Er ist etwa so lang wie der Rhein. In der tropischen Tiefebene wickelt man mangels Straßen den ganzen Personen- und Güterverkehr mit Booten und Lastkähnen ab. Hin und wieder kreuzen wir Pontonschiffe mit Rindern für den Schlachthof. Große Kähne mit Tiefgang verkehren keine, dafür ist der Magdalena zu seicht. Über eine Strecke von 1000 Kilometern ist er kein reißendes, sondern ein recht stilles Gewässer. Der Mann am Steuer kann deshalb bis auf 80 Stundenkilometer beschleunigen. Die Kraft der Motoren drückt das Heck des Bootes nach oben und es scheint über das braune Wasser zu fliegen. Nichts geht ohne Musik in Kolumbien. Aus dem Bordlautsprecher ertönt ein unendliches Repertoire an lauten Schnulzen. Trotzdem dösen die ersten ein. Links und rechts des Flusses breitet sich Urwald aus, hin und wieder zieht das Boot an kleinen Dörfern mit Landestegen vorbei oder an Lichtungen mit buckligen Zeborindern. Nach 6,5 Stunden kommt an einer Biegung des Magdalena El Banco in Sicht, eine Kleinstadt. Hier heißt es Ausschau halten nach dem richtigen Kahn für die Weiterfahrt. Er stellt sich als ein langsam durchs Wasser tuckendes Boot heraus. Es braucht 4 Stunden, um wenigstens in die Nähe von Las Pavas zu kommen. Immer wieder fährt das Boot unter Strom und Telefonleitungen durch, etwa auf halber Höhe der Masten. Mitunter ist man auf derselben Höhe wie Baumwipfel, die aus dem Wasser ragen. Jedes Jahr zur Regenzeit in den Anden tritt der Rio Magdalena über die Ufer und überschwemmt immense Gebiete. Die Menschen haben mit diesem Zyklus leben gelernt. Kommt das Wasser, pflanzen sie Reis, fahren auf höher gelegenen Äckern mit der Feldarbeit fort, tauschen das Motorrad gegen das Boot. Unser Kahn schiebt sich durch das Überschwemmungsgebiet, in dem auch Las Pavas liegt. Zur Regenzeit ist die 2000 Hektaren große Hacienda eine Insel. In den 60er Jahren war es Land, das der Staat Siedlern überließ. So bevölkerte sich das fast menschenleere Gebiet im Süden des Teilstaates Bolivar etwas. Ein Onkel des legendären Drogengangsters Pablo Escobar kaufte das ausschließlich den Siedlern vorbehaltene Land 1983 widerrechtlich mit Notar und Grundbuchverwalter als Komplizen. 1997 gab Escobar seine Viehzucht auf. Und um die 120 Landlose aus dem nahegelegenen Dorf Buenos Aires begannen damals mit der Landwirtschaft. Sie bauten an, was sie zum Leben benötigten. Bei der Behörde für ländliche Entwicklung beantragten sie, das verlassene Gut sei ihnen zu überschreiben, so wie es das Gesetz ausdrücklich erlaubt. Das Verfahren kam in Gang, später blieb es stecken. Eine zweite Behörde verschleppte den Grundbucheintrag, bis es zu spät war. 2003 kehrte Escobar mit einer Gruppe Paramilitärs zurück und vertrieb die Bauern. Als die Söldner abgezogen waren, kehrten die Bauern erneut zurück. 3 Jahre später tauchten erneut Bewaffnete auf und alles wiederholte sich. Inzwischen verkaufte Escobar die Hacienda an den Palmölmulti Davon weiter, ebenfalls widerrechtlich. Die Bauern verharrten auf ihren Feldern, bis die Polizei 2009 mit einem richterlichen Räumungsbefehl auftauchte.
En Las Pavas es un excelente ejemplo de todo este problema, porque tenemos primero colonos que entraron a tierras baldías, que eran tierras de la nación.
Las Pavas, so hatte in Bogotá der Präsidentenberater Alejandro Reyes gesagt, sei ein gutes Beispiel für die Rechtlosigkeit auf dem Land. In der Tat sieht es heute nicht gut aus für die Bauerngemeinschaft. Zwei Behörden haben sie um ihre rechtmäßigen Ansprüche auf das verlassene Land gebracht. Dagegen wurde überhaupt nie untersucht, wie das ursprüngliche Staatsland in die Hände von Pablo Escobars Onkel kommen und später trotz laufender Enteignung veräußert werden konnte. Die Palmölfirma Dabon, die in der Schweiz unter anderem Coop beliefert, hat den ehemaligen Anführer der Bauern als Arbeitskraft rekrutiert und ihn mit Geschenken gekauft. Er sagt nun aus, die Gemeinschaft sei gar nie gewaltsam vertrieben worden. Ein Verrat, den eine Staatsanwältin auf den Plan rief. Die Bauern seien Lügner und als falsche Opfer und obendrein als wahrscheinliche Verbündete der Guerilla hätten sie keinen Anspruch mehr auf Landrückerstattung. Kolumbiens oberste Anklagebehörde untersucht nun zwar alles neu, stützt sich aber auf das Material der Staatsanwältin, deren politische Sympathien nur allzu bekannt sind, auch dem Präsidentenberater Alejandro Reyes.
Fue una fiscal que en alguna ocasión en el año 2004 fue detenida en una finca en San Jacinto junto con varios jefes paramilitares y narcotraficantes.
Jene Staatsanwältin sei 2004 verhaftet worden bei einem verschwörerischen Treffen mit paramilitärischen Kommandanten und Drogengangstern. Unerklärlicherweise sei sie weiter im Dienst. Nach fast 11 Stunden auf dem Wasser legt der Holzkahn endlich im Dorf der Las Pavas-Bauern an. Die laue Nacht gehört den Fröschen und Grillen, sie übertönen fast jedes andere Geräusch. Der Vollmond taucht den Urwald und das spiegelglatte Wasser in ein fahles Licht, während man mit einem kühnen Sprung vom Boot an Land hechtet. Sonnenaufgang und Aufbruch zur letzten Etappe nach Las Pavas. Sie führt durch tiefen Sumpf. Der Pfad schlängelt sich an Abertausenden von Palmsetzlingen vorbei, die noch nicht gepflanzt sind. Vom Verwaltungsgebäude der Palmölfirma ragt ein Wachturm in die Höhe, einem Kontrollturm sehr ähnlich. Gleich daneben, unter Holzverstrebungen und schwarzen Plastikplanen, hausen 14 der Bauernfamilien.
Existiendo pues lo de la empresa que nos ha venido desplazando de hace mucho tiempo. De nuestra tierra, del trabajo, de las aguas, del medio ambiente, de las vías, todo lo tienen destrozado.
Wir leisten Widerstand gegen die Palmölfirma, erklärt Bauer Wladimir Alvear. Unsere Anwesenheit dokumentiert den Anspruch der ganzen Gemeinschaft auf das Land und den Willen, niemals klein beizugeben. Über der Gemeinschaftsküche sorgt ein Dach aus Palmwedeln für Schatten. Im Topf über dem Feuer schwimmen vereinzelte Gemüsestücke und Reis, Fleisch oder Fisch sind nicht im Kessel. Schwer vorstellbar, dass eine solche Mahlzeit jemanden sättigt. Nicht einmal die 7 Kinder, die sich mit ihren Vätern und Müttern in Las Pavas aufhalten. Sie sind die große Sorge der Eltern.
Pues sí, una parte, todas las dos son importantes, porque tampoco puedo dejar nuestros hijos sin estudio, ¿verdad? Porque es muy importante, muy interesante que nuestros hijos aprendan ellos.
Maria ist die Mutter von 2 Jungen. Ihr Widerstand zu leisten, das sei gewiss wichtig, sagt sie. Aber unendlich dürfe das nicht dauern, die Kinder könnten hier nicht zur Schule und verpassten den Unterricht. 3 Schweine und einige Hühner haben die Besetzer noch, mehr nicht. Wie erbärmlich sie leben, das sticht sogar in der üppigen tropischen Natur ins Auge, welche die Armut immer etwas harmloser ausschauen lässt, als sie ist. Anbauen könnten sie gar nichts mehr, sagt Hector Rodriguez, ein anderer Bauer.
Secar los humedales, acabar con el criadero de pescado, la galápaga, el ponche. Aquí se mató el ponche, aquí todo lo mató la gente en el seco, porque le secaron todas las aguas.
Die Palmölfirma habe weite Teile der 2000 Hektaren trockengelegt und bepflanzt. Die Wege, die Äcker, die Fischzucht, auch ihre Hütten, alles habe die Firma zerstören lassen. Ein Problem für die Bauern ist nicht nur, wie sie sich jetzt ernähren sollen. Wenn sie ihren Anspruch auf das Land je durchsetzen wollen, so müssten sie beweisen, dass sie hier früher mit Ackerbau ihr Auskommen bestritten. Aber diese Beweise gibt es nicht mehr. Jetzt wachsen Ölpalmen, wo früher die Äcker waren. Ganz allein sind die Las Pavas-Bauern trotzdem nicht. Das Flüchtlingshochkommissariat der UNO und die Nichtregierungsorganisation Christian Aid leisten Hilfe, auch Gruppen aus der Schweiz. Eine Folge davon ist, dass der Körperpflege-Multi Body Shop das Palmölunternehmen Davon wegen unsozialer Praktiken von der Liste seiner Zulieferer strich. Unter Druck sind aber auch die Hilfsorganisationen selbst. SwissAid und dem mit öffentlichen Geldern finanzierten schweizerischen Friedensprogramm SwipCol wirft die Staatsanwaltschaft vor, sie hätten die Las Pavas-Bauern dazu angestiftet, sich als falsche Opfer und Vertriebene auszugeben. Kriminalisierte Opfer sind in Kolumbien ihres Lebens nicht mehr sicher. Entfesselt das Gesetz zur Landrückgabe also ungewollt einen neuen Zyklus der Gewalt? Diese Gefahr existiere tatsächlich, anerkennt der Präsidentenberater Alejandro Reyes.
Sí, vamos a tener enormes dificultades. Muchos despojadores de la tierra van a querer defenderla con violencia, matando a los reclamantes de la tierra.
Entonces, die Landrückgabe könne noch scheitern. Kriminelle Banden hätten es auf Leute abgesehen, die Land zurückforderten. Bereits seien 40 Antragsteller umgebracht worden. Entsprechend wichtig sei es, dass die Regierung die Armee als Stütze hinter sich habe. Die Uniformierten müssten die Kriminellen ausschalten, bevor sie aktiv würden. Überhaupt ist Reyes ziemlich offen, wenn es um die Identifizierung jener Kreise geht, welche die Wiedergutmachung hintertreiben.
Politicamente la principal fuente de oposición a estas políticas de tierra actuales claramente es el gobierno anterior de Álvaro Uribe.
Widerstand leiste vor allem Ex-Präsident Uribe, der Amtsvorgänger von Präsident Santos. Uribe selbst sei Großgrundbesitzer. Und er sei 2002 als Vertreter dieser mit legalen wie illegalen Geschäften enorm reich und mächtig gewordenen Schicht zum Staatschef gewählt worden. Viele dieser Landherren stammen wie Uribe aus dem Teilstaat Antioquia. Sie haben zudem Interessen in der Palmölwirtschaft, einige wohl auch im Drogenhandel. Die Gruppe hatte sogenannte Selbstverteidigungsgruppen aufgestellt, paramilitärische Einheiten. Als Gouverneur Antioquias war Uribe einer der Wegbereiter dieser Privatmilizen, die zunächst unter dem Namen Convivir aufgetreten sind. Heute reden die alten Parteifreunde Santos und Uribe nicht mehr miteinander. Das Verhältnis zwischen ihnen ist nachhaltig gestört, seit der eine mehr Rechtsstaatlichkeit anstrebt für Kolumbien und der andere sich dagegen sperrt. Der Schlagabtausch zwischen der amtierenden Regierung und der Gruppe um Uribe ist, das zeigt das Seilziehen um die Rückgabe von geraubtem Land, extrem hart. Und der Ausgang dieser Auseinandersetzung ist völlig offen. Denn zwischen 2002 und 2008 baute das verschworene Bündnis der Neureichen seinen Einfluss auf die Landes- und Regionalpolitik schnell aus. Die rechtsextremen Milizen rühmten sich einst, ein Drittel aller Abgeordneten und Senatoren habe sich mit ihrer finanziellen Unterstützung in die Ämter wählen lassen. Juan Manuel Santos' Wirken wird auch mit Skepsis verfolgt, etwa von der demokratischen Linken. Die oppositionelle Kraft ist im Parlament nur eine kleine Minderheit. Doch zu ihr gehören die vielleicht klügsten politischen Persönlichkeiten Kolumbiens. Zwei dieser Hoffnungsträger sind die Bürgermeister der beiden größten Städte. Und der bekannte Intellektuelle Camilo González Pozo analysiert vom Sozialforschungsinstitut INDEPAS aus die politischen Entwicklungen. Den Bauern geraubtes Land zurückzugeben, das nütze vor allem Präsident Santos' Ambitionen. Jedenfalls habe sich dieser kaum zur Wiedergutmachung entschlossen, weil ihm die Rückgabe von Land ein ethisch-moralisches Anliegen sei. Dies falle sofort auf, wenn man die Landrückgabe in einen größeren Zusammenhang stelle, sagt der Sozialforscher.
Preparar un post-conflicto sin reformas fundamentales. Die Santos sabe que no pueden transitar gratis, que tienen que hacer algunas concesiones. Que en algún momento tienen que negociar con lo que quede de la guerrilla.
Irgendwann werde er mit der linken Guerilla verhandeln müssen, das wisse der Präsident. Dafür strebe Santos heute nach kleinen Veränderungen, aber mit dem Ziel, die alte Sozialordnung zu bewahren und tiefgreifende Reformen zu vermeiden. Die Guerilla sei so geschwächt, dass sie ihr historisches Postulat einer großen Landreform nicht durchsetzen könne.
Las intenciones del gobierno son tener unos instrumentos para ofrecerle rebaja de penas a la guerrilla y al lado de eso meter un perdón y olvido para militares y paramilitares y para políticos.
Die Santos-Regierung versuche derzeit voraus zu sein. Im Parlament arbeite sie an einer Verfassungsänderung mit Strafminderungsmöglichkeiten für aussteigewillige Guerilleros. Präsident Santos strebe aber auch völlige Straffreiheit an für all jene, die den Rechtsstaat und die Menschenrechte mit Füßen getreten hätten, sagt Camilo González Bosso. Die Uniformierten, die rechtsextremen Milizen und deren in Staat und Politik eingeschleuste Verbündete. Die Zäsur und den echten Neuanfang bräuchte Kolumbien wohl. Aber einmal mehr sieht es nicht danach aus.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.